Sie ist dann in eine Klinik in Deutschland gegangen und kam raus und hat gesagt, ich trinke nicht mehr. Das war das erste Mal, dass sie mir das gesagt hat. Und da habe ich ihr gesagt, dann heiraten wir doch. Sie fragt immer, warum habe ich 40 Jahre gewartet? Deswegen, ich wollte immer, weil ich wusste, was das für eine gute Mensch ist. Und ich wusste, dass dieser Scheißgift sie total zu einem anderen Mensch gemacht hat. Und ich liebe diese Frau und sie liebt mich auch. Es ist so schön.
Howard Carpendale über seine Frau Denise, die jahrelang schwer alkoholkrank war. Howard Carpendale war mein Gast beim SWR4-Festival in Hüfingen und es war ein sehr emotionales Gespräch, das wirklich tief ging. Zum Beispiel auch, als Howard über seine Depressionen sprach, die ihn ins Bodenlose gerissen haben vor knapp 20 Jahren. Spaß hatten wir aber auch zusammen, zum Beispiel als es um Golf und Sex ging oder um die schöne Frage, wann Howard Carpendale schon mal einen Joint geraucht hat. In diesem Sinne, gute Unterhaltung mit Howard Carpendale.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Promi Talk. Wir sind in Hüfingen im Rathaus. Hier gibt's alles. Hier gibt's Hochzeiten, Scheidungen, Anträge, Strafzettel. Aber wenn SWR 4 kommt, dann eben auch einen Superstar. Begrüßen Sie bitte mit mir Howard Carpendale.
Thank you. Dankeschön.
Und ich muss sagen, ich hatte bis zuletzt Angst, Howard, dass du doch noch Richtung Golfplatz abbiegst. Der ist nicht weit weg.
Nee, aber auf der Fahrt hier habe ich zu meinem Assistent gesagt, Mensch, hier könnte man einen schönen Golfplatz machen.
Ich bin froh, dass du jetzt nicht doch noch abgebogen bist, weil ich weiß natürlich, du bist ein leidenschaftlicher Golfer. Und das Thema Sport spielt eh eine große Rolle. Ich habe extra gestern Abend nur für dich Rugby angeschaut.
Und das war ein schönes Spiel.
Ich habe so wenig verstanden, muss ich sagen. Die sind ständig ineinander reingerannt und haben dieses Ei unter sich begraben. Und
sorry. Das klingt ein bisschen deutsch, was du jetzt sagst. Das ist dieser Sport ist die Regeln sind sicherlich weitaus komplizierter wie Fußball. Das Spiel ist auch weitaus fairer als Fußball. Die Menschen, die da spielen. Keiner darf mit dem Schiedsrichter reden, außer der Kapitän. Und die haben einen unglaublichen Respekt füreinander. Wenn einer am Boden liegt, dann ist er wirklich verletzt und nicht schindet irgendwelche Zeit oder was. Sie merken, ich bin Rugby-Fan und nicht Fußball-Fan.
Habe ich gemerkt. Ich fand komisch eben, dass du sagst, es ist so fair. Die haben aber schon auch gelitten, die Spieler. Also Rugby tut weh. Du hast ja selber gespielt früher. Wie geht man aus so einem, wie geht man aus so einem Spiel raus? Muss man direkt
zum Blutig? Ja, ne, es ist so. Hä? Ich habe diese Zahn verloren beim Rugby.
Ich glaube sogar in Deutschland. Ne?
Gebrochen. In Deutschland, ja.
Lass uns auf deine Golfleidenschaft schauen. Ich habe mich mit einem Golfer unterhalten. Auch wirklich leidenschaftlicher Golfer, auch gar nicht so schlecht. Nicht so gut wie du. Und der hat gesagt, wenn man den perfekten Schwung, den perfekten Schlag mal hinbekommt, dann ist das wie, und ich zitiere jetzt wirklich nur, das ist wie Sex.
Habe ich erwartet.
So schön und so selten. Also, hast du, ich frage nur nach Sport. Wie fühlt er sich an, der perfekte Schwung?
Wir sind in Hüfingen, ne?
Ja.
Und in Hüfingen hört man so Fragen, ist das Treffen des Balls wie Sex?
Ja.
Okay. Also wenn Sex nur so lange dauert, ist das ziemlich scheiße.
Eine Antwort, die man in Hüfingen versteht. Also.
Nein, was der sagen will, ist, dass es ist möglich im Golf, was in kaum ein anderer Sport möglich ist, einen Schlag zu machen, wo man sagen kann, das kann Tiger Woods nicht besser. Das habe ich in diesem Moment den Ball getroffen. Da spürt man auch kaum was, wenn man richtig trifft. Und wenn man so aus 100 Meter den Ball 2 Zentimeter am Stock legt, dann kann man ruhig Tiger anrufen und sagt, komm, mach du das besser. Also ich habe mit Boris Becker auf dem Tennisplatz gestanden, wenn er einen Aufschlag macht, da habe ich Angst um mein Leben, wirklich. Also was da mit dem Ball passiert, das kann keiner vorstellen. Es ist wirklich wie eine Waffe Und das ist, was damit gemeint ist, ja.
Aber ich glaube, das Schlimme am Golf ist, oder vielleicht auch das Faszinierende, sag du mir es, dass nachdem du quasi den Tiger Woods Gedächtnisschlag geschafft hast, kann es sein, dass du 5 Minuten später quasi am Ball vorbei haust. Also das ist dieses Auf und Ab, was, glaube ich, sehr demütig macht, weil man eben diese Höhenflüge dann eher selten erlebt.
Ja, das Komische ist, dass ich meine, das Ball liegt ganz still, es liegt nur an dir und eine Minute weißt du, was es ist und eine Minute später nicht. Ich habe mit einem Freund in Amerika gespielt, jetzt machen wir noch ganz schnell um Golf. Der hat einen Schlag gemacht und dann hat er sich zu mir, in Amerika fährt man in der Karre, hat sich neben mir gesessen in der Karre und er fing an, etwas aufzuschreiben. Und da habe ich ihm gesagt, was schreibst du auf? Ja, sagt er immer, wenn ich einen Ball gut treffe, dann spüre ich, dass ich was gemacht habe und dann schreibe ich das auf. Da habe ich ihm gesagt, ich wette dir, meine Liste sieht genauso aus wie deine. Da habe ich meine Liste rausgeholt und da frage ich ihn, was hast du gerade geschrieben? Und er hat geschrieben, mein Geschlechtsteil muss still bleiben während ich schwinge. Ich habe ihm gesagt, guck bei mir, da steht es auch. Mein Gott, wo sind wir?
Ja, also, jetzt hast du aber.
Lieber Gott.
Jetzt hast du aber. Ich war jetzt schon wieder eher oben rum, du unten rum. Aber gut. Leider, was ist deine große Leidenschaft? Wie oft spielst du, um das noch?
Sollen wir nochmal anfangen?
Howard Carpendale, meine Damen und Herren.
Okay, jetzt wird's normal.
Jetzt wird's normal. Ich nehme mal eine andere Frage kurz mit rein. Da kommen wir ein bisschen auf deine Anfänge, weil ich diesen Talk, ich habe für mich irgendwann so eine Überschrift gefunden: Howard Carpendale und Mut. Ich habe, wenn ich dein Leben so mir anschaue, habe ich das Gefühl, du warst immer sehr, sehr mutig. Und ich habe vorher mit Moni, sitzt hier in der ersten Reihe, habe ich gesprochen und sie hat gemeint: Ist es wirklich wahr, dass der Howard mit 13 oder 14 von zu Hause ausgezogen ist?
Und nein, gesagt, nicht ich ganz mein ausgezogen. Leben jetzt, ich habe mir eine eigene Wohnung angeschafft.
Mit 14?
Ja, aber über einen Freund. Das war ja nichts Besonderes. Ich habe ein bisschen Geld verdient in meinem Band und da konnte ich diese, was hat es gekostet? 400-500 im Monat oder was?
Du tust jetzt so, als wäre das völlig normal. Meine Tochter ist 14, wenn du mir jetzt morgen sagst, also ich bin mal weg, fahr mal meine Schrankwand rüber, dann würde ich schon sagen, jetzt ist ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, aber ein bisschen das Problem ist, wir sind schon wieder ganz nah an dieser gleichen Thema, die wir bei Golf hatten, mit dieser Wohnung.
Oh!
Ja, weil ich war sehr verliebt mit jemand und ich habe festgestellt, ich brauche eine eigene Wohnung.
Okay. Da warst du aber auch früh dran. Wenn meine Tochter mir sagen, nein, ich lasse jetzt mal, aber du bist also dort zu, also hast dir ein Liebesnest damals eingerichtet.
Meine Eltern haben beide gearbeitet und ich habe irgendwann so ab dem 12. Lebensjahr, ich war ein ziemlicher Einzelgänger und ich habe sehr früh meinen Eltern gesagt, jetzt macht euch keine Sorgen um mich. Die haben sehr viel Vertrauen zu mir und ich habe gesagt, wenn ich mal nicht nach Hause komme heute Abend, ist kein Problem. Ich bin morgen da oder was weiß ich. Nein, ich hab mein eigenes Leben quasi geführt ab dem, sagen wir, 12. 13. Lebensjahr. Mhm.
Und diese Liebe hat länger gehalten oder war das alles so?
Länger als ein Golfschlag, ja.
Länger als ein Golfschlag? Keine Sorge, wir sprechen nicht nur über Golf und...
Das schneiden wir raus.
Es wird schon auch noch andere Themen geben. Aber ich fand das eben sehr mutig und da hat man schon gemerkt, dass Howard...
Nee, mutig war, zu meinem Vater zu gehen mit 18, das empfinde ich jetzt im Nachhinein. Zu meinem Vater zu gehen mit einem Haufen Büsche in der Hand aus der Uni, die auf seinen Tisch zu legen und sage, würdest du mir bitte Geld geben, um nach England zu fliegen? Ich will raus aus Südafrika, ich will sehen, was ich in dieser großen, weiten Welt machen kann. Mhm. Das war schon mutig, als ich meinen Sohn beobachtet habe mit 18, da ist man immer noch ein Kind. Mhm. Aber ich wusste, ich wollte irgendeine Zukunft, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich war und ich wusste, dass das würde mir in Südafrika nicht gelingen.
Warum konnte das in Südafrika nicht gelingen?
Erstens, weil Südafrika gerade zu der Zeit unter Boykott stand von allen Ländern mit Recht. Es war der Anfang von einer Welle von Empörung aus dem Ausland, was Apartheid anging, auch mit Recht. Und das war mir ziemlich klar, dass Südafrika wird bald in dieser Welt nicht mehr viel zu sagen haben. Und so kam es relativ schnell dann.
Wir können gleich drüber sprechen, wie dein Vater reagiert hat. Ich nehme mal an, dass deine Eltern...
Die haben beide gesagt, natürlich kannst du das, aber du bist in 3 Monate wieder da.
Das war die Prophezeiung? Mhm. Sind ein paar Jährchen draus geworden. Sprechen wir gleich weiter mit Howard Carpendale, hier beim SWR 4 Promi Talk. Das SWR 4 Festival am Sonntag. Wir sind in Hüfingen und ich glaube, die Themen, zumindest das Thema Golf, haben wir, glaube ich, abgearbeitet. Ob das andere Thema nochmal aufkommt, ich weiß es nicht. Die SWR 4 Band ist bei uns, Annette Kienzle und Werner Acker. Und wir genießen jetzt euren nächsten Titel.
Everybody loves somebody sometime. Your love made it well worth waiting for someone like you.
Annette Kienzle und Werner Acker.
Eine wunderschöne, glasklare Stimme. Herrlich, toll.
Die kleinste SWR4-Band der Welt, hier in Hüfingen dabei. Freuen wir uns sehr. Und den Titel habe ich für dich rausgesucht von Dean Martin. Everybody Loves Somebody. Weil du mal eine wunderschöne Geschichte erzählt hast über einen Auftritt von Dean Martin in Las Vegas. Da hat er nämlich eine unglaubliche Coolness bewiesen.
Das hat er immer. Dean Martin war der coolste Typ, den ich je auf dieser Welt gesehen habe, im Grunde genommen. Das war ein kleines Ereignis. Ich war sehr oft in Vegas, weil da finden eigentlich die Art von Shows, die ich sehr schätze, statt. Die meisten dauern höchstens eine Stunde. Ich glaube, inzwischen hat sich das vielleicht ein bisschen geändert. Ja, Dean Martin, der stand auf der Bühne und sang seine 3-4 Lieder und kriegte einen großen Applaus. Und irgendwann am Ende eines Liedes hat er sein Mikrofon neben ihm auf den Stuhl gelegt und ist dann mal ganz langsam über die ganze Bühne, das dürfte 15, 20 Meter gewesen sein, zum Klavier gelaufen. Und da hat er etwas getrunken aus einem Glas. Bei Dean Martin muss man annehmen, es war Whisky, aber vielleicht war es auch Apfelsaft. Und dann ist er umgedreht und wieder zurück zu seinem Stuhl. Und wenn man versucht, sich das vorzustellen, ich sage, das sind 30, 40 Sekunden, wo nichts passiert. Da ist Totenstille und da hat man das Gefühl, da stimmt was hier nicht. Und er kam an seinen Barstuhl wieder zurück, nahm sein Mikrofon in der Hand und hat gesagt, das hat gut geschmeckt. Und macht es nochmal.
Direkt nochmal?
Direkt dahinter. Und da ist mir klar geworden, jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe, die Psychologie, was auf einer Bühne ist. Das Publikum will wissen, wer ist der Chef im Ring. Mhm. Und bei Dean Martin hat er mit diesem Ding gezeigt, er macht, was er will. Und im Grunde genommen, jetzt klingt das vielleicht ein bisschen arrogant oder was, das Publikum möchte nicht in ein Konzert sitzen und ein bisschen Angst haben. Hoffentlich geht's dem Typ gut heute Abend. Hoffentlich ist er nicht so nervös. Die wollen, dass jemand einen Chef bringt. Ich habe da wahnsinnig viel in Vegas gelernt, ja.
Was hast du da mitgenommen? Also das Whiskyglas wahrscheinlich nicht. Das habe ich jetzt bei dir noch nicht gesehen.
Dieses Wort Charisma ist ein wunderbares Wort, aber es kann keiner richtig erklären. Aber es hat irgendwas damit zu tun, dass man schon ab dem ersten Moment, wo man auf eine Bühne kommt, die Leute das Gefühl gibt, ich kann mich einfach zurücklehnen und ein Show genießen. Und was das ist, will ich im Grunde genommen nicht wissen, weil offensichtlich gelingt es bei mir, aber in dem Moment, wo ich weiß, warum, fange ich an, Dinge zu übertreiben, die nicht nötig sind. Mhm. Also es klappt, mein Publikum ist unglaublich laut und totenstill, wenn es nötig ist. Und das ist dieser Wechselbad, die für ein Konzert so wichtig ist. Dass man mit dem Publikum reden kann, einen Witz erzählen, laut lachen, 5 Minuten später sind Tränen in den Augen. Konzert ist für mich nicht 25 Hits. Mhm. Es ist viel mehr als das.
Dann ist es auch nicht ein Sänger, der da steht, sondern ein Entertainer im besten Sinne.
Ja, aber alle Mallorca-Singer nennen sich auch Entertainer. Das stört mich.
Ja, wie sie sich nennen, ist ja.
Ja, nee, aber es ist inflationär. Es ist wirklich so, dass ich dieses Wort vermeide, weil es sagt inzwischen jeder. Ich höre auch immer, du bist eine Legende. Gut, ich kämpfe dagegen, weil für mich ist Nelson Mandela eine Legende. Mhm. Aber gut, wenn man mich das nennen will, es ehrt mich. Aber ich habe eine sehr realistische Einstellung zu den meisten Dingen und da. Meine eigene Einschätzung vertraue ich schon.
Wenn wir den Begriff Mut nochmal reinnehmen, wenn du sagst Charisma, diese Gabe da hinzustehen, vielleicht auch mal so Stille auszuhalten und trotzdem der Chef im Ring zu bleiben, heißt das, du musstest eigentlich vor deinen Bühnenauftritten nie wirklich mutig sein, weil du nie das Gegenstück da gespürt hast, du bist nie mit Angst auf die Bühne.
Ist auch eine Frage, wo jeder Künstler findet es wahnsinnig schick zu sagen, ich habe so eine Angst, bevor ich auf die Bühne gehe, meine Hände zittern. Das ist irgendwie eine Übung bei den meisten geworden, dass man denkt, das ist schick. Ich bin überhaupt nicht nervös, bevor ich auf eine Bühne gehe. Jetzt frage ich dich, wenn ein Fußballer in der Garderobe sitzt und er geht raus aus dem Platz, meinst du, der zittert vor Angst?
Ich kenne welche, ja. Es gab deutsche Nationalspieler, die haben gekotzt vor ihrem, die haben gebrochen vor dem Spiel. Tatsächlich, die haben das nach ihrer Karriere dann zugegeben, Per Mertesacker, großes Beispiel, der hat gesagt, er hat vor großen Spielen so Angst gehabt und er war trotzdem ein toller Spieler, ein Führungsspieler und trotzdem gab es diese beiden Seiten.
Ja, also ich vergleiche es meistens mit einem Sportler, der viel mehr eine Adrenalin hat und der Lust hat, mal rauszugehen und zu kämpfen. Also das was du gerade erklärt hast, habe ich eigentlich nicht erlebt.
Bei Kollegen?
Im Sporten so, Mannschaftssporten waren für mich wahnsinnig wichtig und wir haben immer, ich meine, du siehst die Neuseeländer vor dem Rugby-Spiel, die machen ihren Tanz da und versuchen der anderen Mannschaft Angst einzujagen. Also Nervosität ist nicht ein Problem, aber zu dem Wort Mut zurückzukommen, da kann man sehr, sehr lange versuchen, Mut zu definieren. Das, was ich in der Ukraine im Moment lebe, ist das unglaublichste Mut, was ich je gesehen habe. Diesen Menschen, die da bleiben, weil die diesen Land lieben und die wahrscheinlich, ich sage es offen, wir sagen immer wieder, die müssen gewinnen, die werden gewinnen. Ich glaube, die meisten Leute, wenn die das genau durchdenken, die Chancen sind ziemlich gering, aber trotzdem die Glauben an das, was die tun, das ist Mut. Ob ich diesen Mut hätte? Ein alter Freund von mir sagte, ob du mutig bist, stellst du erst fest, wenn dieser Moment kommt. Das weißt du nie, wie du reagierst.
Wie sehr bedrückt dich die aktuelle Lage? Jetzt ist es nicht nur die Ukraine, jetzt ist es auch Israel. Ich weiß, dass du sehr politisch interessiert bist und auch Haltung zeigst.
Das Schlimme ist, es sind 23 andere Kriege. Es ist nicht nur Ukraine und Israel. Es ist, mein Gott, ich will hier keine schlechte Laune verbreiten, aber es ist eine Phase wie in dieser Welt im Moment haben wir, und ich muss es kurz erklären, sagen, in unserer Welt noch nie erlebt, weil das, was in den 30er und 40er Jahre passiert, war fürchterlich. Aber man wusste, was los ist. Man wusste, da war jemand, der nicht ganz normal tickt. Im Moment haben wir so viele Probleme von Klima über finanziell, Immigration, Politiker, mit denen wir nicht Großes anfangen können. Es ist eine ganz, ganz schlimme Zeit und ich suche für mich selber nach einer Lösung und ich finde keine. Das macht mir Angst.
Das heißt, wenn du sagst, du suchst für dich eine Lösung, um es überhaupt erstmal zu begreifen?
Nee, egal was man nimmt, eine Lösung für die Klimakrise. Toll, was Deutschland macht. Okay, 2% CO2 weniger. Was machen wir mit China? Es ist keine Lösung da. Ich weiß es nicht. Das macht mir Angst. Macht mir Angst für meine Kinder und meine Enkel.
Mhm. Dein Enkel Mats ist jetzt 4, 5?
5, ja.
Und ich weiß, du liebst ihn abgöttisch und möchtest
wie aller Opas, ja.
Und möchtest für ihn natürlich auch eine andere Welt sehen, in der er groß werden kann. Wie gehst du damit um?
Ich kann nichts ändern. Ich kann auf einer Bühne stehen und Leute ein bisschen sensibilisieren für diese Gedanken, die ich habe. Das tue ich. Gleichzeitig weiß ich, die Menschen sind nicht im Konzert gekommen, um politische Dinge von mir zu erfahren. Also man muss da sehr vorsichtig sein, wie weit geht man und so weiter. Aber es bleibt mir nach wie vor nur die Chance, das zu tun, was ich glaube, ist für mich richtig. Mhm. Ich bin keiner, der sagt, irgendeine Lösung politisch, das ist ein Konstantin Wecker und das macht er auch sehr gut. Mein Appell ist immer eher ein emotioneller Appell und das ist bei mir glaubwürdig. Ich glaube nicht, wenn ich so einen Friedmann sehe bei NDR Talkshow neulich, wenn der losliegt, der hat eine Rhetorik drauf, das ist unfassbar. Das kann ich nicht. Meine Stimme ist eher ein bisschen weicher und verkauft die Emotionen besser.
Du zeigst aber Haltung auch auf deinem aktuellen Album Let's Do It Again. Du hast zwei Lieder drauf, die da sehr, sehr auffällig sind. Eben eins geht um den Klimawandel und die Verantwortung auch unserer Generationen. Weiße Tauben ist ein Friedenslied. Ist das dann der Weg, als Künstler dann hinzustehen und über die Emotionen dann zu kommen?
Der Weg als Künstler ist ehrlich sein. Was das ist für jede Künstler, muss er selber wissen. Ich will nicht ein so wichtiges Thema einfach links liegen lassen. Und ich glaube, das Publikum, wenn ich 16 Lieder rausbringe, wie hier, da sind ganz einfache, lustige Lieder drauf, da sind wunderschöne Texte mit erwachsenen Texten. Und da sind zwei Themen, wo ich meine Haltung zu unserer Welt in eine emotionelle Form darstelle und ich glaube, dass die Leute das akzeptieren.
Howard Carpendale hier im SWR 4 Promi Talk beim SWR 4 Festival und wir freuen uns jetzt wieder sehr auf Annette Kienzle und Werner Acker.
Ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem mich lieben von 100 Mal?
Annette Kienzle und Werner Acker. Ti amo, da muss ich dich nach einer Geschichte fragen, die ist mal so vorbeigeschwebt. Und wenn sie stimmt, ist sie cool. Also, du hattest mal einen Motorradunfall in Thailand.
Ja. Ja.
Und bist da abgeschmiert mit deinem Motorrad und ab dann musst du übernehmen.
Ja, es ist so eine Geschichte, die will mir keiner wahrscheinlich glauben, aber es ist passiert. Eine Zeuge habe ich dafür, das war der Freund, mit dem ich nach Thailand gefahren bin, um einfach mal dieses Land ein bisschen anzuschauen mit einem Motorrad. Er war ein sehr guter Motorradfahrer, ich lernte gerade und ich habe versucht, immer ihm nicht so weit wegfahren zu lassen, also irgendwann ist er ganz schnell um eine Kurve gefahren in der Mitte. Ich glaube, es war Pattaya. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hinter ihm in dieser Kurve und bin ausgerutscht über einen Bürgersteig und landete quasi in der Anfangsteil einer Restaurant. Und ich machte meine Augen auf und hörte Tiamo. Es war ein deutscher Restaurant und die spielten im Moment Tiamo. Und da habe ich wirklich gedacht, der Himmel ist schon schön. Aber ich wollte was anderes mal kurz sagen. Ich habe zugehört sehr genau, als sie dieses Lied sang. Und da hatte ich eine Chance, diesen Text mal anzuhören. Mhm. Ich habe nicht viele Texte geschrieben. Ich habe überhaupt keine Texte geschrieben. Ich habe mit meinen Texten gesessen und Dinge erzählt von meinem Leben. Und bei jedem Text, fast jedem Text, war ich immer dabei und habe mein Senf dazu gegeben. Aber neulich hat eine ganz bekannter Redakteur, Chefredakteur einer Zeitung, den ich getroffen habe, zu mir gesagt, weißt du, dass du mit die schönsten Texte hast, die ich je in Deutschland gehört habe. Das habe ich noch nie von jemand gehört und ich bin einfach mal im Gedanken ein paar Lieder durchgegangen und jetzt gerade Tiamo. Tiamo, was Fred Jay geschrieben hat, das ist so erwachsen und so schön und so ohne irgendwelchen Kitsch. Es ist für mich, Texte sind für mich eigentlich fast das Wichtigste in ein Lied. Und ich bin ein bisschen traurig, dass gerade in letzter Zeit, seit es Streaming gibt, geht es viel mehr um bum, 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 tanzen, Party machen und so weiter. Texte sind so wichtig und ich bin wirklich mit so viel Glück gesegnet, dass ich einen Fred Jay und einen Joachim Horn hatte als Texte, weil die haben Dinge geschrieben, so gut sind die englischen Texte nicht.
Dann lass uns mal, wir haben ja vorhin schon gesprochen, zum Beispiel einen Titel wie Weiße Tauben. Wenn wir den jetzt mal nehmen und du lässt uns mal ein bisschen in deine Werkstatt gucken. Ich weiß, dass du ja auch mit Jungen zusammenarbeitest und ihnen dann deine Vorstellungen quasi so wie so einspeist. Wie läuft das dann ab? Wie ist da die Kommunikation?
Na, wie gesagt, das ist, also Weiße Taube ist geschrieben von einem, mit dem ich bis dahin so gut wie nie gearbeitet hat und hatte auch ich persönlich mit diesem Titel gar nichts Großes zu tun. Der hat mir nur geschickt, der ist 25 Jahre alt und er ist seine Jahre weit, weit voraus. Er hat auf mein neues Album 6 Titel geschrieben, weil ich seine Texte so wunderschön finde. Das ist ein junger Mann namens Eric Philippi und er hat eine ganz große Zukunft als Musiker und Texter. Und ich habe es mir angehört und habe gesagt, das muss ich singen. Das ist die Wahrheit, was er da schreibt.
Aber es kommt dann erstmal von ihm oder sagst du, ich möchte...
In diesem Fall war das, ja, da habe ich wenig mit zu tun. Hm. Aber jetzt auf diesem Album, da habe ich mit jungen Menschen in Düsseldorf und bei mir zu Hause gesessen und eigentlich... Wir sitzen da mal den ganzen Tag und ich erzähle, so wie ich jetzt mache und die schreiben und machen Notizen und kommen dann mit Ideen zurück und dann diskutieren wir jede Silbe durch, weil Texte, wie gesagt, die sind mir sehr, sehr wichtig. Ich möchte nicht jemals hören von jemand, ja, das ist so eine reimlich Schmerzherzlied, da habe ich ganz wenig von gesungen, nachdem ich meine eigene Musik machen dürfte.
Ich weiß ja, dass du, als du zurück warst, dann 2007, da hast du da ja so eine Art Wende eingeleitet und hast gesagt, ich möchte mit jungen Komponisten, mit jungen Textern zusammenarbeiten. Und ich habe mir das damals so überlegt, wie das auch für die dann ist. Da kommt eine, jetzt sage ich es nur einmal und du bist mir nicht böse, da kommt eine Legende. Und erzählt dann aus ihrem Leben oder aus auch von den Bereichen, in denen du Haltung zeigen möchtest. Und dann passiert bei denen was. Und da gibt's dann offensichtlich, oder gab es es auch nicht, dass da gefremdelt wurde, sondern dass beide Seiten sich da, glaube ich, sehr gut annehmen konnten.
Es gibt so viele tausende Beispiele, es ist schwer, aber stell mal vor, ich sitze mit einem Joachim Horn. Mein Sohn Kers ist gerade geboren und ich sage ihm, ich würde so gerne ein schönes Lied über diese Geburt singen. Und dann kommt er am Tag später und hat ein Lied, die heißt Willkommen auf der Titanic. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Weil dieses Lied ist geschrieben 1988 und heute, 2023, ist die noch aktueller als damals. Und wenn man diesen Text durchgeht, Wort für Wort, es gibt blinde Passagiere und Kapitäne, die von nichts verstehen. Es ist unglaublich. Ich habe viel Glück gehabt.
Und aber auch Mut bewiesen, oder? Auch damals, würdest du sagen? Passt es da auch wieder?
Du willst bei mir Mut? Ich habe keine Ahnung.
Du sollst
Ahnung.
Mit einem guten Gefühl auf den Golden, nein, nicht auf den Golden.
Ich glaube, jeder, der entscheidet, jung im Leben, das ist, was ich mit meinem Leben tun will, hat schon von sich aus einen gewissen Mut, weil es heißt, der macht sich selbstständig und komm, was kommt. Ne?
Ja, aber es gab immer wieder so Brüche, ne? Auch nach dem ersten Erfolg in den 70er Jahren, da hat man dir die falschen Lieder geschrieben, mit denen du dich nicht identifizieren wolltest.
Da waren die Texte anders, wie zum Beispiel von der Produzent von Roy Black. Der hat ein Lied für mich, der hat eine LP produziert. Und da drin war ein Text, immerhin, weil ich ein Ringer bin und du ein Kennerin von jedem Griff.
Knaller.
Verstehst du? Ja.
Das ist ein Knaller.
Das tut weh. Ja,
ich sehe dich da, Howard.
Und dann sagt die Plattenfirma, das ist genau, was die Leute hören will. Und dann muss man kämpfen.
Und Du hast dann aber da gesagt, Leute, lasst mich aus dem Vertrag, ich mache selber was. Und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, bin ich weg. Mutig.
Ich habe das, weil Geld war mir nie wichtig. Tut mir leid, ich weiß jetzt denken, erzähl doch so ein Mist nicht. Mir ging es nicht um Geld. Ich habe ein schönes Mädchen von Seite 1, damit habe ich den Deutschen Schlagerfestival gewonnen. Der Chef der Plattenfirma rief mich zu ihm und hat im 1970 einen Vertrag angeboten. Er sagte, ich zahle dir 1 Million D-Mark und du unterschreibst mit uns für 10 Jahre. Das habe ich getan und 2 Jahre später lief alles nicht so gut. Und es war wegen, immerhin, weil ich ein Ringer bin und solchen Texte. Und da bin ich zu diesem Mann gegangen, habe gesagt, ich möchte ganz gerne mit dir zocken. Das mache ich ganz gerne zwischendurch. Ich mache dir einen folgenden Vorschlag. Du lässt mich 2 Lieder selber komponieren, selber produzieren, ganz alleine machen. Und wenn die nicht funktionieren, dann zerreißen wir diesen Vertrag. Das war 2 Jahre, nachdem es angefangen hat. Er hat mich gesagt, hast du jemals ein Lied komponiert? Habe ich gesagt, nein. Hast du jemals ein Lied produziert? Habe ich gesagt, nein. Tja, er sagt, das macht nicht mal Frank Sinatra. Sag ich, okay, ich möchte es gerne probieren, weil das, was wir im Moment machen, das liegt mir nicht, das ist nicht mein Ding. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren und habe vor mir einfach gesummt in eine Kassettenrekorde, zum Beispiel da 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 di 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 da 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 di di di. Die hieß nachher Da nahm seine Gitarre. Dann habe ich auch in ein Tonband, weil ich konnte keine Gitarre spielen, habe ich gesummt da 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 di 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 di. Du fängst den Wind immer rein. Hat doppelt so viel verkauft wie Gitarre. Dann bin ich nach England gefahren und habe einen Verlagsleiter gefragt, hast du irgendwelche Titel, die ich singen könnte? Weil ich dachte, das dritte Mal werde ich nicht Glück haben. Haben mir viele Titel angehört, war nichts dabei. Und ich wollte gerade gehen und er sagt, ich habe noch eine Nummer da, aber die haben so viele Leute abgelehnt. Und die ging da, 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 da. Die habe ich gesagt, gib mal hier, ganz schnell, das ist ein Hit. Das war mutig, ja.
Also, genau. Wir sprechen gleich, weil du vorher schon mal Streaming angesprochen hast und die modernen Zeiten, in denen du dich jetzt bewegst. Da können wir gleich drüber reden, aber du hast uns jetzt echt Lust gemacht auf Musik. Auf Howard Carpendale Musik. Deshalb ist hier die SWR4-Band mit Annette Kienzle und Werner Acker.
Dieses Lied, den du jetzt singst, heißt Samstagnacht. Und jede, wenn ich die singe, die tanzen und feiern und haben Spaß. Und ich habe irgendwann gesagt, dieser Text von Samstagnacht ist ein absoluter Traum. Jetzt bitte ich Sie bei dieser Dame, weil dann hören Sie es viel besser. Singst du es nochmal und achte nur auf den Text, bitte. Dankeschön.
Aber gerne.
Oh, du machst die Augen zu, tanzt deinen Blues und niemand hat an dich gedacht. Die Zeit, wo die Sehnsucht erwacht, kommt in jeder Samstagnacht. Du, 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 du.
Tut mir leid, das war ein bisschen frech von mir, aber ich wollte, nein, wenn du so ein Lied singst und da man die so lange kennt, fließt es an einem ein bisschen vorbei. Ich habe auch gelernt bei diesem Titel im Konzert, singe ich die jetzt als Ballade. Ganz am Anfang, ganz leise, so dass Leute die Chance haben zu hören und diesen Zeilen, du machst die Augen zu, tanz einen Blues, niemand hat an dich gedacht. Man stellt langsam fest, dass das ein sehr trauriges Lied ist. Und das hast du wunderschön gesungen und deswegen wollte ich, dass die Leute den Text mal anhören. Danke. Und zu dir möchte ich nur sagen, Dankeschön für die neue Harmonien.
Oh. Annette Kienzle und Werner Acker, nochmal einen ganz großen Applaus. Von Howard Carpendale unterbrochen zu werden, ist ja auch eigentlich ein Ritterschlag, oder?
Man muss tun, was man glaubt, ist richtig in dem Moment, ja.
Aber lass uns über die musikalische Gegenwart sprechen. Du hast gesagt, dass dieses Album, das jetzt rauskam, dein letztes sein wird. Weil, und die Begründung hat mir nicht so gefallen, sage ich jetzt mal ganz mutig. Du hast gemeint, du hast jetzt eigentlich alles gesagt, alles gesungen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da noch viel zu singen wäre.
Ist auch nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass wir seit vielen Jahren, die deutsche Musik, die ist im Moment sehr in Gefahr. Das muss ich ganz deutlich sagen, weil seit etwa 10, 15 Jahren hören wir eine Musik, die sich immer wieder ähnelt, immer mehr und mehr ähnelt. Wir hören diesen Four on the Floor Bassdrum, dum, 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 dum. Ich sitze manchmal in der Garderobe bei Shows, wo mehrere Künstler singen, und diesen Geräusch macht mich wahnsinnig nach 4, 5 Stunden. Es ist einfach eine Partyzeit und man merkt ganz deutlich, dass es langsam auch für die Leute genug ist. Das merkt man einfach an der Tatsache, zum Beispiel, ich habe mein neues Album vorgestern auf den Markt gebracht und die ist, darf ich heute sagen, worüber ich mich sehr freue, bei Downloads Nummer 1 international. Aber ich schaue weiter runter auf die Charts. Thank you. Ich schaue, da ist im Moment nichts anderes Deutsches dabei oder ganz wenig. Santiano ist dabei, aber es fehlen viele Künstler und ich glaube, ein bisschen liegt es daran, dass wir müssen wieder mal lernen, eine schöne Ballade zu singen. Es gibt seit 10 Jahren keine vernünftige Balladen. Es ist traurig eigentlich. Und ich glaube, die deutsche Musik darf sich nicht zu sehr von Streaming verleiten lassen. Die müssen wieder zurückkehren zu guten Texten und gute Grooves, gute Rhythmik.
Da war jetzt noch kein Argument dabei, dass Howard Carpendale aufhört. Im Gegenteil.
Nein.
Weitermachen.
Gut, das war nur meine Einleitung. Ich möchte nur nicht, weil ich, wie gesagt, ich habe vor 10 Jahren ganz laut und deutlich gesagt, der CD hält nicht lange. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass die Firmen werden kein CDs bald machen, kein Albums mehr. Es wird alles nur noch digital. Und ich möchte nicht, dass der Chef meiner Plattenfirma zu mir kommt, wenn ich eine super Idee habe und sage, nein, nein, wir machen kein Album mehr, Herr Carpendale. Dann sage ich ihm lieber jetzt, Herr Carpendale, mach kein Album mehr. Mhm. Und das ist meine Natur. Ich mag nicht, gerade in kreativen Dingen, dass viele Leute aus dem Team, zu denen ich Vertrauen habe, in meine Gedanken hineinredet, und das würden die sicherlich dann tun. Und deswegen ist ein Grund, warum, ich meine, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich nicht unbedingt in der Frühling meines Lebens bin. Ne?
Oh,
na komm, wir müssen lernen, ehrlich zu sein. Ich hätte vielleicht noch Platz für 1, 2 Alben, aber dieser ist so geworden, wie ich ein Album wirklich haben möchte, mit jungen Menschen geschrieben, tolle Texte. Das Album ist in 2 Tagen weitaus erfolgreicher, als ich überhaupt mir das je vorgestellt hätte. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist mir eine Zeile eingefallen für dieses Album. Let's do it again. Und diese Let's do it again, keiner sagt mir deine neue Album, die sagt, ey, diese Let's do it again. Die Deutschen sagen gerne mal was in Englisch. Es gab so eine Zeile, die hieß Hello again. Das haben die auch gerne gesagt. Ja. Nee, es ist toll. Es ist im Moment für mich toll, aber ich möchte trotzdem, Kollege, sagen, überleg mal, und man darf nicht zu sehr kommerziell denken. Man muss wirklich denken, was will ich die Leute sagen, was will ich mitteilen, und nicht zuerst denken, wie mache ich einen Hit.
Ich darf aber mal eine kommerzielle Frage stellen. Wenn du jetzt sowas sagst wie bei den Downloads international gerade an 1, spürst du das direkt in deinem Fuhrpark, dass da am nächsten Morgen ein Jaguar mehr steht? Also verdient man damit dann gleich richtig Geld? Ich habe keinerlei Ahnung, was sich Streaming, also Streaming und Kohle, wo da der Zusammenhang ist oder bei welchen Margen, da habe ich keine Ahnung.
Es gibt... Meine Karriere ist zu 95% zu Ende, deswegen darf ich ehrlich sein. Es gibt für alle junge Sänger heutzutage nur eine Möglichkeit, ihren Brot mit Musik zu verdienen, und das ist live auf die Bühne zu stehen. Streaming, Komponieren, Texten ist so gut wie tot. Nicht Streaming. Durch Streaming ist Komponieren, Texten gibt's nicht mehr. Es sei denn, du heißt Taylor Swift.
Dann oder Ed Sheeran. Da ist dann was da ist, zu holen.
Aber die werden gestreamt Milliarden Male. Mhm. Ein Deutscher, egal wer das ist, kann mit 20, 30 Millionen sehr, sehr glücklich sein, streamingmäßig. Und das sind ein paar tausend Euro.
Das heißt, du kannst sowas wie jetzt diesen Streaming-Erfolg einfach für dich nehmen, als Anerkennung für deine Kunst.
Es ist ehrlich so, dass ich meine, wenn man hört, wenn ich euch erzählen würde, ich habe mit das Duett von Kerstin Ott haben wir 100 Millionen Klicks. Mhm. Das klingt wie unendlich viel. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht annähernd das, was dazugehört, wenn man sagt, ich bin wirklich eine Nummer 1 Hit in der ganzen Welt. Das sind Milliarden von Streams. Mhm. Und es ist schwer für mich, ein bisschen umzugehen mit diesen Zahlen wie 1 Million und 10 Millionen. Das ist anders. Ich setze wirklich mal und frage mich, ist das ein Hit oder nicht? Und das Schlimmste an Streaming, und ich will Streaming nicht kaputt machen, die Leute haben Millionen Titel zu Hause, die aussuchen können. Es kostet wenig für das Publikum, ist Streaming wunderbar, glaube ich. Ich habe eigentlich nicht mit vielen darüber gesprochen, aber ich nehme an, für das Publikum ist es toll. Aber wir machen mit der Musik sehr, sehr viel leider kaputt. Mhm. Und vor allen Dingen, wir werden nie wieder ein Atemlos hören, weil du hast deine Lieblingslieder und die streamst du. Sie hat ihre Lieblingslieder und sie streamst du. Und was du kennst, kennt sie nicht. Aber einen Atemlos kennen alle und singen alle. Das wird nie mehr kommen. Finde ich schade.
Mhm, ich auch. Aber was wir jetzt hier noch betonen müssen, weil du gesagt hast, das letzte Album, damit ist die Karriere nicht beendet, weil das war natürlich, wurde sofort in einen Zusammenhang gebracht. Du hast nicht deine Karriere, beendest nicht deine Karriere auch nach der Tour 2024.
Ich habe viele Pläne, auf der Bühne zu stehen, viele Pläne. Ich möchte ganz ehrlich gesagt, das Nächste, was ich glaube, das ist sicherlich ein bisschen weiter hergeholt, ich glaube, dass Tourneen werden auch in der Zukunft wegen Klimaprobleme Probleme haben, weil manche Tourneen fahren mit 10 Sattelschlepper durch die Gegend. Es wird unglaublich viel Strom dafür gebraucht, Benzin ohne Ende. Ich kann mir vorstellen, dass auch da eine gewisse Regulierung irgendwann kommt. Meine Lösung dafür ist eigentlich keine Lösung, es ist ein Wunsch von mir. Ich möchte sehr gerne in eine Stadt wie Hamburg der CCH mal für 2 Wochen mieten und 2 Wochen lang da spielen. Das ist ein bisschen die Las Vegas Art. Das nennt man in unserer Branche en suite. Ich habe es 9 Mal in Berlin schon gemacht und das war, also es ist schön, du stehst auf einer Bühne. Also normalerweise, ich stehe auf einer Bühne, singe, komme um 11 Uhr von der Bühne runter, bin ein bisschen müde. Meine Mitarbeiter und Fahrer sagen, komm, ab ins Auto, dann fahren wir 400 Kilometer zur nächsten Stadt. Ich komme um 4 Uhr morgens an, bin ein bisschen müde noch, gehe schlafen. Es ist anstrengend. Mhm. Ein Tournee ist anstrengend, aber nicht wegen der Bühne, sondern wegen die 10.000, 20.000 Kilometer, die man fahren muss. Ich bin gerade jetzt für eine Open-Air-Tournee in sechs Wochen 16.000 Kilometer gefahren. Ich war danach kaputt. Ich möchte gerne en suite arbeiten. Und das heißt, in viele, viele Städten, wo die Säle dafür passend sind, in Frankfurt, in Stuttgart, einfach mal diesen Saal 4, 5, 6 Abende hintereinander spielen.
Ist dir in Hamburg nicht mal ein Kaugummi ins Publikum geflogen? Weil du gerade sitzt in Hamburg, oder?
Nicht,
da ist er nämlich.
Nicht,
ja? Ich lebe in der ständigen Angst, dass du dieses Ding im Kopf ist so. Howard Carpendale hier in Hüfingen beim SWR4 Promi Talk. Wir sprechen gleich weiter. Und ich bin mal gespannt, ob du Annette jetzt wieder unterbrichst. Ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen Angst. Fang einfach mal an.
Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice.
Dankeschön.
Annette Kienzle und Werner Acker hier in Hüfingen beim SWR 4 Festival. Howard, ich habe vor kurzem zugeschaut bei der Goldenen Henne Preisverleihung. Dein Sohn Wayne hat dich überrascht mit diesem Preis und er hat unglaublich emotional nochmal erzählt von deiner wahrscheinlich schwersten Zeit im Leben, als du unter Depressionen gelitten hast. Ich habe auch gehört, als du mit Harald Schmidt in einem, glaube ich, wichtigen Podcast drüber gesprochen hast, Raus aus der Depression, kann man sich anhören, ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Was nimmst du mit aus dieser Zeit? Das war zwischen 2003 und 2007, hat es dich da quasi ins Nichts geschleudert, in die totale Dunkelheit. Ich glaube, du möchtest den Menschen, indem du drüber redest, auch was mitgeben. Zum Glück wird mittlerweile über Depressionen offener gesprochen. Das war damals, als dich's erwischt hat, noch nicht so.
Nein, ich habe auch wie viele Menschen gedacht, mein Gott, es wird überall von Depression geredet, kann ein Mensch sich nicht irgendwie zusammenraffen und das, Quatsch, es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit, die schleichend auf einen kommt und es ist unvorstellbar, dass man plötzlich da steht und hat nicht mal die Energie, was zu essen oder in meinem Fall Golf spielen zu gehen, was wirklich hat gezeigt, wie krank ich war, dass meine Freundin mich ständig anrief und sagte, komm. Ich habe es mit Harald gemacht, erstens, weil ich weiß, Harald kann ich vertrauen und da haben wir keinen Nonsens darüber geredet, aber ich weiß auch nicht, ob man weiß, wie verbreitet diese Krankheit ist. Also ich weiß von Amerika, dass man sagt, jede fünfte Person ist depressiv. Das ist 20% eines Landes, spricht man. Und in Deutschland glaube ich nicht, dass es viel, viel besser ist. Es wird vielleicht nicht ganz so schlimm, aber warum es in Amerika so ist, verstehe ich. Ich habe 20 Jahre da gelebt. Ich rede drüber, weil ich habe lange Zeit gebraucht, um mir das zuzugestehen. Meine Familie hat gerade meine Ex-Frau Claudia immer wieder gefragt, du bist in einer depressiven Phase. Und ich habe, nein, es ist irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht vermisse ich meinen Beruf oder irgendwas. Es war eine Zusammensetzung von mehreren Dingen. Es war nicht, weil ich aufgehört habe zu singen, sondern meine Frau war sehr krank. Alles war in dieser Zeit, ich habe sehr viel Pech gehabt mit einem Mann, den ich nannte, mein bester Freund. Und wenn das alles zusammenkommt, merkt man plötzlich, dass man nicht so viel Lust hat, irgendwas zu tun. Und das dauerte 5 Jahre und ich habe diesen Podcast gemacht, nur um Menschen zu sagen, such Hilfe. Man muss unbedingt mit jemandem sprechen und Hilfe suchen. Und auch da, das ist nicht unbedingt die endgültige Lösung. Man muss viel dafür tun.
Dein Sohn Wayne, ich habe ihn ja schon angesprochen, hat dich damals aus Amerika zurückgeholt und in eine Klinik dann gebracht.
Wayne hat eine ganz große Liebe zu der Zeit mit Yvonne Katterfeld. Die waren zusammen, die haben sich sehr gern gehabt und es kam Weihnachten. Und Wayne hat zu Yvonne offensichtlich gesagt, ich habe ihm nie danach gefragt, aber ich kann diese Weihnachten nicht bei dir verbringen, ich muss nach Florida zu meinem Vater. Und ich saß zu Hause in Florida, wir hatten ein wunderschön großes Haus, 600 Quadratmeter groß, und ich saß in diesem Haus mit meinem Sohn Cass, seine Mutter war nicht da, auch ein Teil der Krankheit. Und ich wusste nicht genau, wie ich mit ihm diese Weihnachten feiern würde, und es klingelte an der Tür. Und ich bin, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass die Tränen nicht kommen. Machte die Tür auf und da stand Wayne und sagte zu mir, Dad, ich fahre hier nicht weg, bis du mitkommst. Und dann haben wir eine ziemlich traurige Weihnachten zusammen verbracht, aber er war zumindest eine Hilfe, dass wir ein bisschen miteinander Spaß hatten. Und 6 Tage später bin ich mit ihm zurückgekommen und hat mich sofort in eine Klinik in der Nähe von München einfach stehen lassen und hat gesagt, so, das ist dein Zuhause, jetzt mach was draus. Ich habe eine Viertelstunde später angerufen und habe gesagt, hol mich hier ab, ich schaffe es nicht. Das schaffe ich nicht. Er kam zurück und in der Zwischenzeit bin ich aus der Tür gegangen von meinem Zimmer und habe einen Patient getroffen und habe mit ihm ein bisschen gesprochen. Und Er hat mir nicht Mut gemacht, hat nur gesagt, wie es ihm hier geht. Und so, das ist toll hier und die Menschen. Und dann kam Wayne und ich habe gesagt, du kannst weiterfahren, ist okay. Ich kriege das irgendwie hin. Bin 3 Monate da geblieben. Es hat mir sehr geholfen, aber es war nicht das Ende, weil im Grunde genommen sah ich, wie ich mich wieder zurückgebe in den gleichen Team, mit dem ich 35 Jahre gearbeitet habe. Ein paar von meinen Freunden hier wissen, von wem ich rede. Ein toller Mann, ein tolles Team, aber 35 Jahre lang in eine kreative Branche ist eine lange Zeit. Und irgendwie war für mich eine Mauer. Ich wusste nicht, wie wir neue Ideen, und wenn einer kreativ sein will, neue Dinge sind wie ein neugeborenes Kind. Die Lieder, die wir damals komponiert haben, da gucken wir uns an und sagen, komm, das haben wir schon alles gesagt und geschrieben. Und deswegen habe ich dieses Team ausgetauscht. Wir sind heute noch sehr gute Freunde, habe ein ganz neues Team durch meinen Manager. Und das war das allerschönste Moment. Diesen Mann hat rumtelefoniert und hat die ganzen Hip-Hop und Rapper und verrücktesten Komponisten Deutschlands zusammengeholt und gesagt, würdet ihr mal euch mit Howard Carpendale treffen und für ihn was schreiben? Und ich wusste kaum was davon, hat mir nur gesagt, wir gehen in ein Hotel heute, da warten ein paar Leute auf dich, die gerne mit dir schreiben wollen. Und ich fuhr im Fahrstuhl hoch in diesem Hotel, machte die Zimmertür auf und da saßen so 15 verrückte Typen, die sind alle aufgestiegen und haben applaudiert. Ich meine, da habe ich gedacht, was will ein Rapper mit meiner Musik? Lange applaudiert und haben uns hingesetzt und haben über Gott und die Welt 3 Tage lang geredet. Mhm. Und durch diese Begegnung sind mir alle Türen wieder aufgegangen. Und in diesem Moment war diese Depression zu Ende. Ich weiß, nicht jeder hat dieses Glück, aber ich möchte auf jeden Fall Menschen helfen, dass sie diese Krankheit zugestehen und erstmal mit professionellen Menschen darüber reden.
Du hast gerade, ja bitte. Du hast gesagt, es haben bestimmt auch äußere Faktoren dazu geführt, dass du reingeraten bist, die Alkoholkrankheit deiner Frau. Es hat dir auch geholfen, dass sie diese Krankheit auch mit deiner Hilfe besiegen konnte. Das neue Team hat geholfen. Also es waren Dinge von außen, aber weil du gerade gesagt hast, dann war die Depression vorbei. Jeder, der schon mal mit Depressionen irgendwie zu tun hatte, weiß, das ist ein gefährlicher Satz, weil es eben oft nicht vorbei ist, weil es ja noch irgendwo schlummern kann.
Klar.
Wie setzt du dich damit auseinander? Oder hast du jetzt auch schon wieder Phasen gehabt, wo du sagst, wow, ich muss schon wieder aufpassen?
Die Krankheit meiner Frau war nicht zu Ende, als meine Depression zu Ende war. Es dauerte 18 Jahre. 18 Jahre, fast jeden Tag haben wir Dinge gehabt, die ich wirklich heute Abend nicht besprechen oder heute nicht besprechen möchte, weil zum Teil waren die so schlimm, dass ich einfach nicht mehr darüber reden muss. Und gerade wenn man in einem Land wie Amerika lebt, wo Polizei immer da sind, wenn irgendetwas passiert, wie zum Beispiel, ich habe erlebt, dass wir irgendwann so einen leichten Gasgeruch in unser Haus hatten. Ich rief die Polizei an, es kamen 3 Ambulanzen, 5 Polizeiwagen, ich weiß nicht, Blaulicht überall um 2 Uhr morgens. Das ist typisch Amerika. Und in ihrem Fall sind auch solche Momente entstanden. Sie ist dann in eine Klinik in Deutschland gegangen und kam raus und hat gesagt, ich trinke nicht mehr. Das war das erste Mal, dass sie mir das gesagt hat. Und da habe ich ihr gesagt, dann heiraten wir doch. Sie fragt immer, warum habe ich 40 Jahre gewartet? Deswegen, ich wollte immer, weil ich wusste, was das für ein guter Mensch ist. Und ich wusste, dass dieser Scheißgift sie total zu einem anderen Mensch gemacht hat. Und ich kann nur sagen, wir sind 5 Jahre zusammen. Und ich liebe diese Frau und sie liebt mich auch. Es ist so schön. Und wir trinken keinen Tropfen Alkohol. Beide von uns.
Das ist gut so.
Was fehlt mir? Ich habe neulich im Flughafen habe ich ein Schild gesehen. Freunde, ich weiß, ihr trinkt gerne mal einen Wein oder was, aber da war ein Schild mit einer Werbung drauf. Da stand Never Alone Drunk. Mhm. Ich habe da gestanden, Donnies, auch, was wollen die sagen? Du sollst nicht besoffen sein alleine. Seh zu, dass du mit Freunden besoffen wirst. Alle, es ist das, was ich an dieser, Alkohol ist okay, aber was ich daran hasse, ist diese Glorifizierung von diesem Gift. Gib mir einen Joint, ich rauche gerne mal einen, aber nicht Alkohol. Es ist schlimmer als eigentlich Grund für die meisten Toten, die es, glaube ich, überhaupt gibt.
Du rauchst gerne mal einen Joint?
Wenn du eine hast. Ich suche es nicht. Ich laufe nicht durch die Gegend und frage danach, aber ich lache
weiß,
gerne.
Ich weiß genau, wer hier, wir sind in Hüfingen, wir kriegen sofort was. Bitte.
Ich sage nur eins, also, du gehst in eine dunkle Straße um 2 Uhr morgens und es kommen dir 5 Typen entgegen. Du siehst nur Silhouetten. Betest du, dass die besoffen sind oder dass sie einen Joint geraucht haben? Ich hätte lieber, dass sie einen Joint geraucht haben.
Auf jeden Fall. Aber so auf der Golfterrasse, da zieht man keinen durch, oder?
Auf der Golfterrasse?
Ja. Ich fände es cool.
Ich versuche es kurz zu machen. Ich spielte Golf alleine in Florida und ich holte einen Typ auf, weil wenn man alleine spielt, dann ist eine Vierer vor einer und die sind immer langsam. Also habe ich ein paar Löcher mit ihm gespielt. Er sagte mir auf einmal, sag mal, es ist langweilig, willst du einen Joint rauchen? Okay, machen wir, haben wir einen Joint geraucht, haben weiter versucht, den Ball zu schlagen. Ich sagte, ich habe ihm gesagt, hör mal, der einzige Platz, wo ich stehen kann und sicher bin, ist direkt hinter dir. Wir haben 4 Stunden lang uns totgelacht. Und ja, wenn du sagst, auf den Kopf. Herrlich.
Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt hier in Donaueschingen drüben noch ermöglichen kann, aber ich würde es natürlich tun. Aber
ich sage nochmal, ich suche es nicht und habe auch seit Jahren nicht mehr. Aber wenn einer sitzt da und sagt, ich rauche einen Joint. Der erste Mensch, der mir ein Joint angeboten hat, war Horst Jankowski. Kennst du ihn?
Von ja, Namir? Ja, ja. Großer Bandleader.
Black oder? Forest, Klavierspieler.
Ja.
Ich war mit ihm auf einer CDU-Tournee. Und wir sind von Stadt zu Stadt mit Züge gefahren und in der Stadt alle Künstler ausgestiegen und haben da gespielt. Und er hat mir irgendwann in einer Speisewaggon gesagt, raucht mal mit mir einen Joint. Der ist schuld. Ein klassischer Pianist.
Das weiß sie nicht. Das weiß sie nicht. Okay, weil du jetzt gerade das angesprochen hast nochmal, ich möchte die Frage nur noch rund machen. Für mich, weil mich das sehr interessiert und weil es, glaube ich, auch für die Leute draußen interessant ist. Du bist jetzt ein bisschen ausgewichen, hatte ich gerade so das Gefühl, ob dir die alten Geister der Depression manchmal wieder im Nacken sitzen. Ist es so oder kannst du sagen, es stand jetzt wirklich abgeschlossen?
Ich glaube, es ist dumm zu sagen, auf keinen Fall, aber ich kann es mir nie wieder vorstellen. Nee.
Und wie viel hat dieses gute Gefühl mit der Bühne zu tun? Dass du nämlich weißt, du gehst weiterhin auf die Bühne und das ist einfach deine Daseinsform sozusagen?
Jörg, man fängt als Sänger an und hat nur 2, 3 Dinge im Kopf. Und das ist ein Hit zu haben, ein bisschen Geld zu verdienen, die Leute zu begeistern, Autogramme zu geben, Autogrammpost zu bekommen. Das sind die Ziele. Über die Jahre ändern sich die Ziele und mit 77 hat man nur ein Ziel, das ist auf eine Bühne zu gehen, hoffentlich in eine große Halle mit vielen Menschen und diesen Menschen auf eine Reise mit einem zu nehmen. Und die Gesichter zu sehen. Und ich kann dir nur sagen, das wissen nur Menschen, die in meinem Konzert waren. Die Gesichter anzuschauen, sind ein Traum. Und dass man mir diese Geschenk gegeben hat, Menschen so zu bewegen, ist das Schönste, was mir hier passiert ist.
2024, also im nächsten Jahr, sehen wir dich auf der Bühne und können uns genau da von dir dann auch wieder so verzaubern lassen. Haut, ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du so offen gesprochen hast. Es hat großen Spaß gemacht. Du möchtest was sagen? Du möchtest dich...
Nee, ich denke an unsere ersten 10 Minuten. Ich weiß,
sollen wir nochmal? Der perfekte Schwung.
Pass mal, schneide die und tu die am Ende.
Nein, es war der perfekte Einstieg. Und,
meinst du?
Ja, ja.
Über den Schlag und den Sex.
Ja. Wann hast du das nächste Mal?
Wann?
Golf. Also den nächsten Golftermin. Aber die Frage ist offen gestellt. Du kannst...
Herr Manager, wann habe ich das nächste Mal? Ich glaube, er meint Golf. Bin ich sicher.
Howard Carpendale, meine Damen und Herren.
Danke.
Es war ein großer Spaß. Vielen, vielen Dank, Howard. Wir wünschen dir alles Gute.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. In der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.